Was treibt dich an in deinem Leben? Dass du heute hier bist in diesem Gottesdienst oder diesen Gottesdienst online verfolgst, das hat auch damit zu tun, dass du gewisse Werte und Ziele in deinem Leben hast, die dich angeregt, motiviert und gedrängt haben, dich heute Morgen um 8 Uhr nicht eben auf die andere Seite zu drehen und weiter zu schlafen, sondern aufzustehen, zu duschen, zu frühstücken, dich schick zu machen und hierher zu kommen. Du bist also hier mit einer gewissen Erwartung angetrieben von einem gewissen Ziel. Thomas Carlyle, nehmen wir mal an, dass es so ausgesprochen wird, ich weiß es nicht genau. Der hat mal gesagt, ein Mensch ohne Ziel in seinem Leben ist wie ein Schiff ohne Ruder, ein Heimatloser, ein Nichts, kaum ein Mensch zu nennen. Das ist eine sehr krasse Aussage. Aber in der Tat ist es so, dass uns immer irgendetwas bewegt und auch antreibt. Jeder Mensch wird von irgendetwas angetrieben. Auch wenn er älter wird und alt ist. Und es ist wichtig, dass wir immer wieder mal darüber reflektieren und uns fragen, was ist mein Lebensziel? Ich bin hier unterwegs jeden Tag und ein Tag vergeht nach dem anderen. Was ist mein Lebensziel in dieser Welt? Was treibt mich an? Führe ich wirklich ein sinn- und zielorientiertes Leben, ein Leben, das durch Gottes Absichten und Ziele bestimmt und gelenkt wird? Und die andere Frage ist, wie setze ich meine Gaben ein, um die Aufgaben zu erfüllen, die mit Gottes Absichten und Zielen zusammenhängen? Das sind wichtige, steile Einstiegsfragen in dieser Predigt heute, die ich überschrieben habe, ein herausragendes Lebensziel. Und wir wollen fortfahren, für unsere Gäste möchte ich das erwähnen, mit unserer Predigtreihe aus dem Kolosserbrief. Und heute möchten wir die Verse 24 bis 29 aus dem ersten Kapitel des Kolosserbriefes betrachten. Es sind die letzten Verse dieses Kapitels. Und da wird uns das herausragende Lebensziel des Apostels Paulus vor Augen gestellt. Lasst uns die Verse lesen. Angesichts von all dem, das heißt angesichts der Tatsache, dass das Evangelium überall verkündigt wird und ich, Paulus, der einen Brief geschrieben hat, ein Diener des Evangeliums bin, angesichts von all dem freue ich mich auch über die Nöte, die ich durchmachen muss. Denn sie kommen euch zugute, sie gehören zu den Bedrängnissen um Christi willen, die nach Gottes Plan noch ausstehen. Und was ich davon an meinem eigenen Körper erleide, nehme ich damit dem Leib von Christus ab, der Gemeinde, zu deren Diener Gott mich gemacht hat. Er hat mir nämlich in Übereinstimmung mit seinem Plan die Aufgabe anvertraut, euch seine Botschaft in ihrem ganzen Umfang bekannt zu machen. In früheren Zeiten und für frühere Generationen war diese Botschaft ein Geheimnis, das Gott verborgen hielt. Doch jetzt hat er es denen enthüllt, die zu seinem heiligen Volk gehören. Ihnen wollte er zu erkennen geben, welch wunderbaren Reichtum für die nichtjüdischen Völker dieses Geheimnis umschließt. Und wie lautet dieses Geheimnis? Christus in euch, die Hoffnung auf die Herrlichkeit. Ihn, Christus, verkündigen wir. Wir zeigen jedem Menschen den richtigen Weg und unterrichten jeden Menschen in der Lehre Christi. Wir tun es mit der ganzen Weisheit, die Gott uns gegeben hat. Denn wir möchten jeden dahin bringen, dass er durch die Zugehörigkeit zu Christus oder durch und in Christus als geistlich reifer Mensch oder als vollkommener Mensch, heißt es wörtlich, vor Gott treten kann. Das ist das Ziel meiner Arbeit. Dafür mühe ich mich ab und dafür kämpfe ich oder ringe ich im Vertrauen auf Gottes Kraft, die meinem Leben so mächtig am Werk ist. Was für ein gewaltiges Wort. Wir haben gerade hier gelesen, was das herausragende Lebensziel des Apostels Paulus war. Und vielleicht bist du jetzt versucht zu denken, okay, das ist ja Paulus, der größte Theologe der Christenheit, der Missionar und Gemeindegründer par excellence. Dass er als berufener Apostel ein solches herausragendes Lebensziel hatte, das ist doch einmalig. Was soll ich damit heute hier anfangen? Ich bin doch Familienvater oder Mutter oder Schüler oder Student, Studentin, Rentner, Rentnerin. Meine Ziele sind natürlich andere, als die des Apostels Paulus waren. Nun, das stimmt. Einerseits, Paulus ist einmalig. Er war ein besonders auserwähltes Werkzeug Gottes. Er war Apostel. Andererseits unterscheidet sich seine Zielrichtung gar nicht wesentlich von unserer Zielrichtung. Nicht jeder Christ ist Missionar und Gemeindegründer. Und doch haben wir alle auch einen Auftrag und wir sind gerufen, unserem Herrn zu dienen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir jetzt nicht gleich abschalten, Rollladen runter und denken, ja, das ist Paulus, ich bin nicht Paulus, sondern dass wir gerade von Paulus lernen, wie wir ein zielorientiertes Leben im Dienst für unseren Herrn und auch an der Gemeinde leben können. Nun schreibt Paulus hier in Vers 24 zunächst, dass sein Dienst in einer Atmosphäre des Leidens getan wurde. Und wie wir das jetzt mittlerweile sicherlich alle wissen, weil das ist jetzt schon, ich weiß gar nicht, die wievielte Predigt aus dem Kolosserbrief, und das wurde immer wieder erwähnt, schreibt ja der Apostel diesen Brief von wo denn? Aus Rom. Und ist er da im Urlaub? Er ist in Gefangenschaft. Und warum ist er in Gefangenschaft in Rom? Um des Evangeliums willen, sein hohes Ziel, das Evangelium von Christus zu verkündigen und Gemeinden zu gründen, hatte ihn ins Gefängnis gebracht. Und in Vers 24 erwähnt er sein Leiden für die Gemeinde. Das ist der erste Punkt, den wir hier betrachten. Und er sagt sogar, ich kann mich in diese meinen Leiden freuen, die ich um euretwillen erleide, und wörtlich übersetzt würde der Vers so weitergehen, und ich erfülle meinerseits in meinem Fleisch, das heißt in seinem Körper, was noch an Bedrängnissen des Christus aussteht, um seines Leibes willen, welches die Gemeinde ist. Das ist jetzt die Schlachterübersetzung, eine wörtliche Übersetzung. Und wir lesen das vielleicht auch gerade in der Luther- oder Schlacht- oder Elberfelder-Übersetzung und wir denken, wow, das ist schon eine recht schwierige Formulierung. Was meint denn der Paulus da? Nun, ganz sicherlich nicht, dass das Leiden Jesu am Kreuz für unsere Sünden in irgendeiner Weise durch ihn oder durch irgendjemand anders noch ergänzt werden müsse. Das kann es nicht bedeuten, denn Paulus selbst lehrt an anderen Stellen eindeutig, dass die Leiden Christi ein vollkommener und ausreichender Grund für unsere Rechtfertigung waren. Und ich finde, die NGÜ, die hat hier diese schwierige Stelle sehr gut schon erklärend übersetzt, wenn es hier heißt, Paulus freut sich über die Leiden, die er durchmachen muss, denn sie kommen der Gemeinde zugute. Nun, in welchem Sinne kommen sie der Gemeinde zugute? Ich glaube, in dem Sinne, dass er als Leiter sozusagen stellvertretend für die ganze Gemeinde litt. Denn diese Leiden, sie gehören, so übersetzt der NGÜ, sie gehören zu den Bedrängnissen um Christi Willen, die nach Gottes Plan noch ausstehen. Und was Paulus davon an seinem eigenen Körper erleiden musste, nahm er damit der Gemeinde, dem Leib von Christus, ab. Ich glaube, meine Lieben, der Paulus bezieht sich hier eigentlich auf das, was Gemeinden zu jeder Zeit in der Verfolgung erlebt haben. Nämlich, dass die Leiter verhaftet wurden. Es wurde ja ganz selten die ganze Gemeinde verhaftet. Ich denke da an unsere Zeit in Rumänien während der kommunistischen Ceausescu-Diktatur. Da waren immer die Leiter im Visier. Sie wurden regelmäßig zur sogenannten Securitate, zur Geheimpolizei zitiert und dort verhört. Man hat auch in China oder auch in Nordkorea nie die ganze Gemeinde ins Arbeitslager gesteckt, sondern vorwiegend die Leiter, die Pastoren, die Ältesten herausgegriffen, eingesperrt, um somit die Gemeinden einzuschüchtern, letztlich um sie zu demoralisieren und zu zerstören. Und wenn bei uns hier eine Verfolgung ausbrechen würde, wären auch zunächst mal die Leiter der Gemeinde dran. Und sie würden uns, die Ältesten, sie würden uns als Leiter verhören und abholen. Und dann leiden wir für die Gemeinden und die Gemeinde würde natürlich mitleiden. Und im Grunde, glaube ich, ist es das, was Paulus hier sagt. Liebe Kolosser, Geschwister, ich bin hier in Rom im Gefängnis und ich schreibe euch diesen Brief, nachdem ich eben hier Epaphras, einer von euch, euer Bruder, und Gemeindegründer besucht hat. Und wisst ihr, ich bin hier, obwohl ihr eigentlich alle hier sein müsstet. Denn nicht nur mich hasst man, sondern auch euch hasst man. Euch, die ihr euch zu Christus bekennt. So können wir das hier verstehen. Wenn Paulus sagt, ich freue mich in meinen Leiden, dass ich um euretwillen erleide. Und dann entnehmen wir aus diesem Vers auch noch einen anderen interessanten Gedanken. So goldig. Paulus sagt hier indirekt, und ich hoffe, ihr könnt das hier sehen in diesem Vers, es stehen noch für die Gemeinde Bedrängnisse um Christi willen aus. Was heißt das? Nun, ich glaube, dass der Gemeinde bis zur Wiederkunft Jesu ein gewisses festgesetztes Maß an Leiden bestimmt ist. Das hören wir nicht so gern, denn wir sind alle leidenscheu. Und wer leidet schon gerne? Wenn es um dieses Thema geht, Leiden als Christen, da gibt es diese zwei extremen Meinungen. Ein Extrem wäre zu sagen, ja, Leiden, das ist ja unser Schicksal in dieser gefallenen Welt. Deshalb bringt es nichts, wenn wir für Heilungen zum Beispiel beten oder Gott bitten, uns das Leiden wegzunehmen. Das ist ja alles Teil seiner Vorsehung, also nimm das Leiden freudig an und bete nicht, dass Gott dich heilt oder dass er dich aus dem Gefängnis befreit. Und das andere Extrem wäre zu sagen, ja, Leiden passt gar nicht zum Christsein. Wenn du leidest, dann stimmt etwas nicht mit dir. Christus hat doch alles Leid und alle unsere Krankheiten für uns getragen und deshalb müssen wir eigentlich nicht mehr leiden und krank sein. Jedes Kopfweh, jeder Bandscheibenvorfall, jede Krebsdiagnose, Corona, das darf eigentlich bei uns Christen nicht sein. Merkt ihr, das sind so die zwei Extremen. Beide Ansichten sind falsch. Denn die Bibel lehrt eindeutig, dass Gott uns in unserem Leiden helfen will. Er freut sich nicht am Leid seiner Kinder. Er leidet sogar mit, denn durch seinen Geist lebt er in uns. Er steht uns bei und lässt uns nie allein in unserem Leiden. Und deshalb dürfen und sollen wir mit unserem Leiden und unseren Schmerzen, unseren Krankheiten zu ihm kommen und ihn bitten, uns zu helfen. Das ist das eine. Und andererseits ist uns auch ein gewisses Maß an Leiden von Gott bestimmt. Erst wenn wir einmal bei Jesus sind, werden alle Leiden vorbei sein. Erst dann wird es keine Nöte und kein Schmerz und keine Bandscheibenvorfälle und keine Depressionen und keine Unfälle, kein Tod mehr geben. Und da ist es wichtig, dass wir nicht in Extremen geraten. In der ganzen Kirchengeschichte können wir das beobachten, dass der Gemeinde ein gewisses Maß an Leiden von Gott festgesetzt ist. Und Paulus sagt hier, diese Leiden sind noch nicht alle erfüllt, sie sind noch nicht alle durchlitten. Und das, was ich jetzt erleide, ist Anteil, ist ein Stück von dem festgesetzten Maß, das die Gemeinde Jesu leiden soll. Das ist Gottes Absicht mit seiner wahren Gemeinde. Und solange Jesus noch seine Wiederkunft verzieht, werden wir hier als Gemeinde immer wieder in Notsituationen und auch in Bedrängnissen uns wiederfinden und die erfahren und erleiden müssen. Denn Jesus hat das eindeutig gesagt. Haben Sie mich verfolgt, werden Sie auch euch verfolgen. Und der Apostel Petrus, der schreibt sogar in 1. Petrus 2, Vers 21, denn dazu hat er euch berufen. Auch Christus hat ja für euch gelitten und hat euch damit ein Beispiel hinterlassen. Tretet in seine Fußtapfen und folgt ihm auf dem Weg, den er euch vorangegangen ist. Wir sind also berufen, Christus unserem Vorbild in allen Bereichen unseres Lebens zu folgen. Und er war für uns oder ist für uns auch ein Vorbild im Leiden. Und deshalb sollten wir uns nicht wundern, dass in dieser Welt Christen immer wieder verfolgt werden. Manchmal ist uns das gar nicht bewusst, dass gerade in unserem Jahrhundert, im 21. Jahrhundert, die Verfolgung der Gemeinde, die Verfolgung der Christen so massiv ist, wie es sie kaum noch zuvor in der Geschichte der Kirche gegeben hat. Und darum ist es wichtig, unsere verfolgten Geschwister nicht zu vergessen. Wir sind gerufen, für sie zu beten. Denn auch sie erfüllen heute das, was noch fehlt an dem Maß des Leidens, das Gott für seine Gemeinde festgesetzt hat, bevor Jesus wiederkommt. Nun, vielleicht fragt sich jemand jetzt, ja, und was ist dann unser Teil am Leiden hier in der westlichen Welt? Wir sitzen heute alle hier gut genährt, schön frisiert, top gekleidet, parfümiert. Wo leiden denn wir als Gemeinde? Und wir haben in unserem Land, Gott sei Dank, ein wahnsinniges Privileg. Noch Glaubensfreiheit. Aber wisst ihr, das ist eigentlich eine Ausnahmesituation. In vielen anderen Ländern sieht das ganz anders aus. Was wir aber nicht wissen, ist, wie lange diese Glaubensfreiheit auch bei uns hier noch anhalten wird. Wenn wir mit wachen Augen die Entwicklungen betrachten, dann scheint es nicht für immer so zu bleiben. Oder das kann sich auch schnell ändern. Ich erinnere nur an die finnische Politikerin und Ärztin Päivi Räsänen. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, kann kein Finnisch, die erst im Januar in Helsinki vor Gericht stand, unter anderem wegen eines Bibeltweets zur Homosexualität. Sie hatte im Vorfeld einer Pride Parade eine Bibelstelle zitiert, in der Homosexualität als Sünde bezeichnet wird. Es wird auch bei uns im Westen die Redefreiheit der Christen immer mehr eingeengt. Ein prominentes Beispiel aus Deutschland wäre dieser Pastor aus Bremen, Olaf Latzel, der auch ein Gerichtsverfahren durchmachen musste und eine Amtsenthebung eine Zeit lang erfahren musste. Durfte nicht mehr predigen und so weiter. Auch wir hier haben unseren Anteil an den Bedrängnissen um Christi willen, die nach Gottes Plan noch ausstehen. Und ich bin der Meinung, das ist meine Meinung, dass selbst die Leiden, die jetzt nicht direkt mit Verfolgung etwas zu tun haben, auch zu diesem von Gott geplanten Maß an Leiden für die Gemeinde dazugehören. Vielleicht denkt jetzt jemand, okay, ist das nicht zu gewagt, hier Verfolgungsleiden zu vermischen, vielleicht mit Krankheitsleiden und das sozusagen in einem Atemzug zu erwähnen. Vermischst du da nicht Äpfel und Birnen, lieber Johann? Das sind doch ganz unterschiedliche Leiden. Das stimmt einerseits und andererseits auch wiederum nicht. Wie würdet ihr die Leiden Hiobs zum Beispiel einordnen? Er ist ja das prominenteste, das bekannteste Beispiel aus der ganzen Schrift. In der Mitte der Bibel, diese Weisheitsliteratur, das Buch Hiob, eine sehr beeindruckende biblische Persönlichkeit, dieser Hiob. Wie war es bei ihm? Er hatte so viel verloren, seine Kinder. Und zum Schluss saß er da in Staub und Asche, sein Körper voll bedeckt mit Aussatz, hatte diese schreckliche Krankheit. Ja, ist das vergleichbar mit Verfolgung? Ich denke schon. Es ist eine Frau, die zu ihm sagt, ja, was soll's? Sapp Gott ab und stirb. Hiobs Krankheit und all seine Leiden, das war doch eine absolute Glaubensprüfung. Im Grunde war es eine Auseinandersetzung zwischen Licht und Finsternis. Hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Ja klar, dem geht's gut. Der kann dich natürlich ehren und preisen und loben und dir nachfolgen. Guck mal, wie gesegnet er ist. Mit Land, mit Vieh, mit tollen Kindern. Lass mich mal ihn so richtig anfassen, dann sollen wir sehen, ob er dir noch treu bleibt. Und meine Lieben, auch wir heute, wenn wir leiden und durch alle möglichen Schwierigkeiten und Nöten gehen müssen, dann sind das auch Leiden um unseres Glaubens willen, denn dadurch wird unser Vertrauen in Christus angegriffen. Manchmal ist uns das gar nicht bewusst, dass Krankheit oder auch andere großen Nöte mit unseren Kindern oder Nöte mit unseren Finanzen, Existenznöte im Grunde genau das sind. Ein Frontalangriff auf unser Gottesvertrauen, auf unsere Liebesbeziehung zu Jesus. Das heißt also, wenn wir im Gemeindegebet für unsere Anliegen beten, für unsere Kranken beten, dann treten wir immer auch in einen geistlichen Kampf ein, der sich in dieser unsichtbaren Welt abspielt. Und wir tun das in der Gewissheit, dass Jesus Sieger ist. Über Hölle, Tod und Teufel. Und was wir hier erleben, sind Rückzugsgefechte eines besiegten Feindes. Und unser Herr, er wird uns durch alle Nöte und alle Leiden hindurch bewahren und er wird uns tragen und uns in diesen Nöten letztlich auch festigen. In diesem Feuerofen will er uns läutern und verändern und festigen. Im Grunde uns näher zu sich selbst ziehen. Paulus wusste das. Und deshalb konnte er sich selbst in diesen Leiden für die Gemeinde freuen. Unglaublich. Und er verstand sich als Diener der Gemeinde, Vers 25, als geistlicher Speisemeister und Verwalter sozusagen, nicht als der große Papst, sondern als Diener, der von Gott diesen Auftrag bekommen hatte, die Botschaft des Evangeliums in ihrem ganzen Umfang reichlich bekannt zu machen. Und das bringt uns zum zweiten Hauptgedanken hier. Der zentrale Dienst der Verkündigung in der Gemeinde. Ich muss einfach mal trinken, weil ich merke, ich kann gar nicht mehr richtig sehen. Ich weiß nicht, vielleicht einfach zu wenig getrunken. Vielleicht auch eine Anfechtung, keine Ahnung. Das hier ist auch immer ein geistlicher Kampf. Der zentrale Dienst des Apostels Paulus war es, das Evangelium in seinem ganzen Umfang. Das heißt, was heißt das? Das heißt, den ganzen Ratschluss Gottes allen Menschen, aber auch der Gemeinde zu verkündigen. Also Evangelisation und Erbauung, beides ist hier mit eingeschlossen. Und das, meine lieben Geschwister, das ist auch der Dienst, den jede Gemeinde letztlich hat. Ich habe es unlängst erwähnt, ich freue mich mega, dass wir hier unseren Gemeindesaal erweitern konnten und hoffentlich auch durch unser Gebäude in unserer Stadt einfach bewusster, attraktiver auffallen. Aber das, was uns hier anziehend und attraktiv machen soll, die Anziehungskraft, ist neben unserer Liebe zueinander, das haben wir ja schon in der ersten Predigt, glaube ich, gehört, weil Paulus das dort auch an die Kolosser schreibt, neben dieser Liebe, die uns kennzeichnen soll, diese Liebe zueinander, die Liebe zu Gott, aber auch die Liebe zueinander, neben dem ist auch die klare Verkündigung des Wortes Gottes unser Markenzeichen. Und das war es schon immer. Für mich als Pastor ist das eine Gewissensfrage, das Wort Gottes in seinem Zusammenhang auszulegen und zu verkündigen, denn die Gemeinde, sie lebt und wird ernährt durch das Wort Gottes. Es kann in einer Gemeinde viele Aktivitäten, Aktionen, Events geben, das ist gut, wenn eine Gemeinde aktiv unterwegs ist. Aber wenn eine Gemeinde geistlich wachsen soll, dann kann sie das nur durch das Wort Gottes. Und deshalb hatte das schon von Anfang meines Dienstes immer die höchste Priorität, das Wort Gottes umfassend in seinem Zusammenhang auszulegen und lebendig ansprechend wie möglich zu entfalten und auch in unsere Lebenssituationen heute in dieser Zeit anzuwenden. Das schließt natürlich auch ein, über Themen zu sprechen, die vielleicht nicht so angenehm sind oder die wehtun, die uns aufrütteln. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einem jungen Mann nach einer Predigt, die ich nicht hier gehalten hatte, sondern als Gastredner, Gastprediger in einer anderen Gemeinde. Und nach dem Gottesdienst kam er auf mich zu und sagte zu mir, es sei so selten, heute noch in einer Predigt von Sünde zu hören. Ich hatte, das war eben das Thema, oder beziehungsweise es kam im Text vor. Und ich hatte ausführlich über das Thema Sünde gesprochen und er sagte, das ist so selten geworden, noch über Sünde in einer Predigt zu hören. Und ich dachte, ja, wie um alles in der Welt kann man das Wort Gottes, kann man das Evangelium verkündigen, ohne auch über Sünde zu sprechen, um sozusagen unser größtes Problem anzusprechen und aufzudecken. Wie soll ein Mensch seine Erlösungsbedürftigkeit erkennen und sehen, ich bin schuldig vor Gott, wenn man nie über Sünde predigt? Geht doch gar nicht. Predigen ist doch nicht nur eine Motivationsrede, die unser Selbstbewusstsein aufpäppeln soll. Es ist Erklärung und Entfaltung des ganzen Ratschlusses Gottes. Und Paulus erwähnt dann weiter in Vers 26, was im Grunde der Kerninhalt des Wortes Gottes ist und spricht hier zunächst einmal von einem Geheimnis, das in früheren Zeiten oder in früheren Generationen verborgen blieb. Dieses ganze Geheimnis, wie Paulus es nennt, es war nicht klar, es war nicht bekannt zur Zeit des Alten Testaments. Das jüdische Volk, das hatte damals wie so eine Decke vor den Augen. Zwar wurde einiges in Bezug auf Jesus oder den Messias offenbart, aber dass Gott sich das in seinem Heilsplan der Gnade so ausgedacht, dass in dieser neuen Gemeinschaft messianische Juden und christusgläubige Heiden eine organische Einheit bilden mit gleicher Berufung, gleicher Stellung, gleicher Hoffnung, das wurde im Alten Testament so deutlich nicht offenbart. Erst durch die neutestamentlichen Apostel und Propheten, besonders durch den Apostel Paulus, wurde dieses Geheimnis über die Gemeinde gelüftet. Und es war der Heilige Geist, der uns die Augen dafür geöffnet hat, um das im neuen Bund zu erkennen. Und Paulus erfasst hier den Inhalt dieses Geheimnisses in einem Satz zusammen. Und das ist: Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Merkt ihr? Das ist die Mitte. Das ist das Zentrum, eigentlich der Hauptgedanke dieses ganzen Abschnittes, dieses wunderbaren Abschnittes. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Lass uns das mal einfach auf uns bezogen mal laut sagen. Ja? Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus, der Erstgeborene aller Schöpfung, der Erhalter des ganzen Universums, der Erlöser und Versöhner, lebt in seinen Kindern. Was für ein unermessliches Geheimnis. Wie ist das zustande gekommen? Und Jesus erklärt das so schön in Johannes 14, Vers 23, indem er sagt: Wenn jemand mich liebt. Und wohlgemerkt, Liebe, das ist nicht nur so ein vages oder wohlwolliges Gefühl in der Bibel. Es hat immer was mit einer Entscheidung zu tun für eine Person. Im Grunde ist es nichts anderes als Vertrauen in eine Person. Vertrauen ist doch der höchste Ausdruck der Liebe. Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen. Dieses Wort, das er aufnimmt, das der Heilige Geist auf sein Leben anwendet. Und dann heißt es: Und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Meine Lieben, in dem Augenblick, in dem der Heilige Geist einen Menschen zum geistlichen Leben erweckt und diese Person Christus im Glauben annimmt und Jesus anfängt zu lieben, da wird der Vater und der Sohn für immer in sein Herz kommen. Wohnung machen in deinem Leben. Christus in uns, die Herrlichkeit. Hoffnung der Herrlichkeit. Kein Mensch kann durch seine Werke oder durch seine moralischen Leistungen die Herrlichkeit Gottes erkennen oder in die Herrlichkeit Gottes kommen. Egal, wie religiös und fromm du bist, auf dich allein gestellt, wirst du immer das Ziel verfehlen, heilig und gerecht vor Gott zu leben. Du brauchst jemanden in dir, um vor Gott bestehen zu können. Und dieser jemand ist Jesus. Und wenn du heute Morgen hier bist oder diese Botschaft irgendwie im Internet hörst, wir streamen ja die Gottesdienste hier und auch die Predigt. Keine Ahnung, wer das alles anschaut. Aber wenn du das hörst und nicht wirklich sagen kannst, ich habe Jesus in meinem Herzen. Ich liebe diesen Jesus. Er bedeutet mir alles. Ich habe ihn als meinen Erlöser und Retter erkannt und erfahren. Und ich weiß, wenn ich morgen die Augen schließe, dann bin ich bei Jesus in seiner Herrlichkeit. Wenn du das nicht so klar sagen kannst, dann möchte ich dich ermutigen, lass dich auf dieses Geheimnis ein. Lade Jesus in dein Leben ein. Du kannst das einfach tun durch ein Gebet mit Gott, dem Vater, kann man wie mit einem guten Freund reden. Und du kannst Gott sagen, Herr, ich will nicht mehr weiter ohne dich leben. Bitte rette mich. Ich will dir mein Leben anvertrauen. Und deshalb bitte ich dich, vergib mir alle meine Schuld. Vergib mir deinen ganzen Bockmist, den ich in meinem Leben getan habe. Dass ich dich nicht geliebt habe, dass ich dich nicht geehrt habe. Das tut mir von Herzen leid. Reinige mich und komm in mein Leben. Ich vertraue deinem Wort und ich vertraue mein Leben dir an. So ganz einfach, ein einfaches Gebet kann der Wendepunkt in deinem Leben werden. Du kannst Christus erfahren, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und übrigens, Christus ist dir für den Rest deines Lebens deine absolute Gerechtigkeit. Dieser Christus in dir ist schon das volle Maß der Gerechtigkeit, das du vor Gott brauchst, um für immer seine Herrlichkeit zu sehen. Nicht, weil wir so anständig und fromm und moralisch leben, werden wir einmal bei Gott sein, sondern weil der Vater Jesus in deinem Herzen sieht. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das war die Kernmessage sozusagen des Apostels Paulus. Christus allein, den verkündigte er und nicht irgendwelche Philosophien oder Sonderlehren über Engelwesen oder asketische Regeln, wie das die Irrlehrer in Kolossä taten. Christus allein, die Hoffnung der Herrlichkeit, das hat er verkündigt, ohne Kompromisse. Und so wollen wir das auch hier in der EFG tun. Wir wollen bei der Schlichtheit und Schönheit und Einfachheit des Evangeliums bleiben, unbeirrt und geradeaus. Und dann erwähnt Paulus hier noch, wie und mit welchem Ziel er Christus verkündigt, Vers 28. Ihn, Christus, verkündigen wir. Wie tun wir das? Wir zeigen jedem Menschen den richtigen Weg und unterrichten jeden Menschen in der Lehre Christi. Wir tun es mit der ganzen Weisheit, die Gott uns gegeben hat. Auch krass. Paulus, dem kommt es wirklich um jeden Menschen an. So sagt er es hier. Nicht nur die Gebildeten, nicht nur die besonders Intelligenten, jeden. Er will jeden zu Jesus rufen. Und er will, dass jeder das Evangelium hört und versteht und verinnerlicht und annimmt, sich bekehrt, aber dann auch noch weiter unterrichtet wird in der Lehre Christi. so verstehe ich das hier, als ein Hinweis auf gezielte Nacharbeit und Jüngerschaft. Es ist gut, wenn jemand zum Glauben an Christus kommt, wenn er versteht, Christus allein ist mein Heil und meine Rettung, die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit, aber dann geht es weiter. Und du wirst auf diesem Weg der Nachfolge noch mehr die Schönheit des Christus erkennen. Und du willst noch mehr aus Gottes Wort lernen, wie du zu Gottes Ehre leben kannst. Und deshalb ist es auch wichtig, weiter in der biblischen Lehre mit aller Weisheit, die Gott schenkt, unterrichtet zu werden. Zu welchem Ziel hin? Vers 28 geht weiter. Denn wir möchten jeden dahin bringen, dass er durch die Zugehörigkeit zu Christus oder in Christus, durch Christus, als geistlich reifer Mensch, wörtlich als vollkommener Mensch, vor Gott treten kann. Das Ziel der Verkündigung ist geistliches Wachstum in Christus. Es geht dem Apostel darum, dass die Kolosser, aber auch wir heute die Verkündigung des Evangeliums, durch die Verkündigung des Evangeliums und durch unsere Zugehörigkeit zu Christus vor Gott einmal als geistlich reife Menschen treten können. Dieser Begriff vollkommen im Urtext oder auch reif, teleion im Griechischen, hat gleichzeitig auch die Bedeutung des entsprechenden hebräischen Wortes tumim. Paulus hat ja immer auch vom Hebräischen her gedacht, auch wenn er perfekt Griechisch konnte und das auch schreiben konnte. Aber er war Jude. Teleion, tumim auf Hebräisch. Und das heißt beides eigentlich ganz sein, ungeteilt. Es geht also hier nicht um Perfektion, wohlgemerkt, sondern darum, ganz zu werden. Es geht darum, dass etwas, was zerbrochen, geteilt, getrennt ist, wieder zu einer Einheit zusammengeführt wird. Das ist geistliche Reife. Wenn wir ungeteilt, ganzheitlich mit unserem ganzen Leben Christus lieben und ihm nachfolgen und gehorchen. Und genau dazu, um da weiterzukommen, um da mehr zu reifen, genau aus dem Grund kommen wir hier jeden Sonntag zusammen als Gemeinde, um Gottes Wort zu hören und um uns auf diesem Weg zur geistlichen Reife zu ermutigen und auch zu helfen. Und dann schließt der Paulus diesen Abschnitt in Vers 29, indem er sagt, Leute, jetzt habe ich euch das Ziel meiner Arbeit, meines Dienstes vor Augen geführt. Dazu setze ich mich ein. Dafür mühe ich mich ab bis zur Erschöpfung. Darum ringe ich. Die Verkündigung des Wortes Gottes. Es ist immer ein Kampf. Es ist ein Ringen. Es ist eine mühsame Arbeit. Und es ist eine Illusion zu denken, ja, der Pfarrer oder der Pastor hat der ein schönes Leben. Er muss einmal am Sonntag zur Kanzel gehen und dann predigen und sonst hat er das schönste Leben auf der Welt. Es ist eben nicht so. Es ist immer ein Ringen, ein geistlicher Kampf. Und ich sage euch jetzt schon, ich werde nach dieser Predigt, wie nach jeder Predigt, mich wie so eine ausgepresste Zitrone fühlen. Aber das ist normal. Jeder Prediger weiß das. Und ich kann Paulus nur zustimmen hier. Man braucht diese Kraft Gottes immer wieder neu, um diesen Dienst zu tun. Und das ist hier der letzte Punkt dann, die Kraft für den Dienst in der Gemeinde. Daher mühe ich mich ab und dafür kämpfe ich oder ringe ich im Vertrauen auf Gottes Kraft, die in meinem Leben so mächtig am Werk ist. Als Pastor, als Älteste, als Hauskreisleiter, als Bereichsleiter, als Diakon, als Mitarbeiter in den verschiedenen Bereichen unserer Gemeinde wollen wir uns hier Paulus zum Vorbild nehmen. Wir wollen für jede Seele arbeiten und ringen. Aber meine Lieben, aus eigener Kraft auf uns selbst gestellt, geht das nicht. Es geht genau so, wie Paulus es hier sagte, nur durch die Kraft Gottes. Und deshalb ist es so wichtig, immer wieder mit Vollmacht von oben erfüllt zu werden. Und lasst uns im Vertrauen auf die Kraft des Heiligen Geistes jeden Dienst in unserer Gemeinde, hier in der EFG Vullingen tun. Denn nur so kann alles arbeiten und alles ringen und dienen in der Gemeinde geistliche Frucht bewirken. Wisst ihr noch, mit welcher Frage wir in dieser Predigt gestartet sind? Was treibt dich an in deinem Leben? Was motiviert dich? Worin investierst du die meiste Energie und Zeit in deinem Leben? Was ist dein herausragendes Lebensziel? Wir haben gesehen, für Paulus war es die Ausbreitung des Evangeliums, der Dienst der Verkündigung, dass Menschen Christus, die Hoffnung der Herrlichkeit erkennen und in ihm geistlich wachsen, reif und ungeteilt Jesus nachfolgen. Dafür war Paulus bereit, alles zu geben, auch zu leiden, sogar mit freudigem Herzen. Du wirst dein Leben für irgendetwas hingeben. Was ist es? Karriere, Erfolg, Ansehen, Hobbys, Sport, Reichtum? Nichts davon wird am Ende von Bedeutung sein. Möge das Vorbild des Paulus uns heute erneut motiviert haben, unser Leben nicht zu vergeuden. Gott möchte dich, uns alle hier, gebrauchen, um sein Reich weiterzubauen. Er möchte durch seine Kraft in dir mächtig wirken. Beten wir, liebe Geschwister, beten wir dafür, dass wir ein evangeliumszentriertes Leben führen, bis unser Herr kommt und uns zu sich holt. Lass uns beten.